Der Text, den wir heute miteinander anschauen, ist ein von den Texten, der immer wieder zu Schwierigkeiten führt. Und zwar streiten sich Theologen hüben wie drüben und links und rechts, wie man den Text muss verstehen. Immer wieder. Dabei wäre der Text gar nicht so schwierig, wenn man in der Äffigen gewesen sein. Und den ganzen Zusammenhang vom Philipperbrief wird beachten, weil dann wird gerade der Text, den wir heute miteinander anschauen, auf einmal sehr, sehr einfach. Und eigentlich auch sehr, sehr klar. Und bevor wir den Text anschauen miteinander, möchte ich darum euch bitten, dass, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dass ihr gerade noch einmal kurz zurückgeht vom Kapitel 2 zurück zum Kapitel 1. Und ich lese euch dort noch einmal den Vers 19 vor. Weil der Vers, bin ich überzeugt, ist ein wesentlicher Schlüssel dafür, dass man da, was der Paulus in Kapitel 2 nachher sagt, kann verstehen. Kapitel 1, Vers 19. Der Paulus beschreibt da, dass er im Gefängnis ist, dass er sich nicht daran stört, dass Leute seine Situation ausnutzen und eigentlich ein Evangelium verkündet aus Neid, wo man ihm will, schadet damit. Und dann sagt er Folgendes. Er sagt dort, denn ich weiß, dass ich mich freue, das schlägt mir zur Rettung aus. Zusammen mit eurem Gebet und weil der Heilige Geist, Jesu Christi, mir beisteht. Rettung. Heil. Der Paulus sagt da, wenn ich mich freue, wenn ihr für mich betet und wenn der Heilige Geist mir beisteht, dann werde ich gerettet. Ich glaube, ist klar, dass wir immer, gerade wenn das Wort Rettung vorkommt in der Bibel, den Himmel sehen. Das ist natürlich. Aber ich glaube, euch ist auch klar, der Paulus kann da nicht vom Himmel reden. Denn in den Himmel kommt man nicht, wenn man sich freut, wenn andere für einen beten und der Heilige Geist einem beisteht in einer schwierigen Situation. Sondern in den Himmel kommt man immer noch durch Jesus und durch Jesus allein, weil er für uns gezahlt hat. Jetzt, was denkt ihr recht? Was die Philipper denkt haben, wenn sie den Paulus hören von Rettung reden? Wenn der Paulus sagt, ich werde gerettet in dieser Situation, wo ich bin, was haben euch die Philipper gemeint, von wann er redet? Was denkt ihr? Was würdet ihr denken, wenn einer im Knast sitzt und er sagt, ich weiß, ich werde gerettet werden? Was würdet ihr denken? Ja, nochmal. Der wird sicher frei. Der Paulus denkt, er wird frei, oder? Das ist neuliegend. Aber was denkt er, was hat der Paulus im Kopf gehabt? Ist dem Paulus echt in erster Linie darum gegangen, einfach wieder frei zu kommen aus dem Gefängnis? Nein. Der Paulus beschreibt nämlich im Vers 19, wie er Rettung definiert. Er sagt nämlich, wie die Rettung soll aussehen. Nämlich, er sagt dort, ich werde gerettet werden, nach meiner seligen Erwartung, dass alle Zeit, wie auch jetzt, Christus an meinem Leben groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Der Paulus hat gewusst, dass er in einer Gefahr drin steckt. Dass er in der Gefahr drin steckt, dass wenn er, jawohl, der Adler dürfte, der Adler dürfte, der letzte verbliebene, der Paulus hat gewusst, ich stecke in einer grossen Gefahr drin. Und die Gefahr sieht so aus. Im Moment bin ich im Gefängnis und es ist nicht einfach für mich. Die Situation ist schwierig. Und in dieser schwierigen Situation drin stand ich in der Gefahr, dass ich auf das Mal aufgebe und Jesus nicht mehr verherrliche. Dass ich Jesus nicht mehr gross mache. Und ihr alle kennt das auch. In schwierigen Situationen ist da oft etwas vom Ersten, wo auf der Strecke bleibt. Dass Jesus nicht mehr verherrlicht wird durch unser Leben. Und der Paulus sagt, und für das, dass das weiterhin passiert, dass Jesus gross werden kann, in dieser schwierigen Situation drin, braucht es drei Sachen. Ich will mich freuen, egal was passiert. Ich brauche euer Gebet, dass ihr an mich denkt. Und ich brauche den Heiligen Geist, der mir beisteht, weil aus mir selber heraus schaffe ich es nicht. Er beschreibt dann im weiteren Verlauf von dem Text, dass ja auch die Philipper in einer schwierigen Situation sind, dass eigentlich sie es erleben im Gefängnis und ihre Situation in der Verfolgung, wo sie drinstehen, im Druck, den sie haben, durch gesetzliche Irrlehrer, die probieren, in die Gemeinde hineinzukommen, dass die zwei Situationen gar nicht so unterschiedlich sind. Er sagt irgendwo im zweiten Kapitel dann, ihr habt ja den gleich, im ersten Kapitel auch nochmal, ihr habt ja den gleichen Kampf wie ich auch. Euch geht es ja ähnlich wie mir. Und er zeigt ihnen einen Weg auf, wie sie dem Kampf drin können bestehen können, indem er sie auf Christus hinweist und sagt, geh den Weg von der Demut. So wie es der Dave vorher gesagt hat, nehmt euch Jesus als Vorbild. Und dann kommt er zurück zu seinem Thema von Rettung. Weil, wenn der Paulus von Rettung redet, denken Philipper, er meine das Gefängnis. Aber was gehören eigentlich Philipper in ihrer Verfolgungssituation drin, wenn er von Rettung redet? Was ist euch ihnen am nächsten gelegen? Was meint ihr? Haben die Frage gehabt, hoffentlich kommen wir in den Himmel? Ganz sicher nicht. Die haben gewusst, wie man in den Himmel kommt. Wenn man sich Jesus anvertraut, und das haben sie gemacht. Aber die brauchen auch Rettung. Die werden verfolgt. Und was denkt ihr, was hat euch dem verfolgten Christ auf dem Herz, wenn er an Rettung denkt? Macht, dass die Verfolgung aufhört, dann werde ich gerettet. Aber schaut, genau gleich, wie eben der Paulus sagt, die Hauptsache ist nicht, dass ich aus dem Knast rauskomme, sondern die Hauptsache ist, dass Jesus gross wird in deinem Leben. Genauso sagt er der Philipper, die Hauptsache ist nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern was ist die Hauptsache? Die Hauptsache auch für euch ist, dass Jesus gross wird. Und ihr steht auch in der Gefahr, Jesus nicht mehr gross zu machen. Ihr braucht die gleiche Rettung, wie ich auch brauche. Und jetzt schreibt der Paulus Folgendes, Kapitel 2, Verse 12 bis 18. Das ist der Text, den wir heute miteinander anschauen. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, darum bewirkt ihr eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Dies könnt ihr tun, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Ja, der Vers bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Was habe ich schon Auslegungen gelesen zu dem Vers? Wo liegt das Problem? Das Problem liegt bei dem Vers dort, dass ganz viele meinen, es ginge um den Himmel in dem Vers. Aber das ist nicht das, was Paulus vor Augen hat. An Paulus geht es da nicht um die Frage, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen. Weil ihr könnt den Vers drüllen und wenden, wie ihr wollt. Die Auslegungen sind immer so halbwollig. Muss man jetzt etwas tun? Muss man jetzt nichts tun? Was muss man tun? Es passt alles nicht. Sobald man aber versteht, was der Paulus meint, nämlich, ihr steht in einer grossen Gefahr drin, dass ihr Jesus nicht mehr verherrlicht, in der Verfolgung drin, dass er nicht mehr gross wird durch euer Leben. Und aus dieser Gefahr müsst ihr gerettet werden und der Schlüssel zu dieser Rettung liegt in euch, wird der Vers klar. Weil der Paulus sagt ihnen, was sie sollen machen, wie der Weg aussieht aus dieser Gefahr raus, dass Jesus nicht mehr gross wird in ihrem Leben. Nämlich, indem sie sich dafür entscheidet, einen positiven Weg zu gehen und Jesus gehorsam zu sein. Er sagt im Text, sind gehorsam, so wie noch bis jetzt gsi sind, so wie noch bis jetzt dran gsi sind, bleiben Jesus gehorsam. Gebt ihm Raum. Das Wort ist nicht so populär in unserer Zeit, das Wort gehorsam. Schnell mal assoziieren wir Sachen damit wie Blindengehorsam oder Kadavergehorsam. Auch der Gedanke, jemand anderem folgen zu müssen, das mutet eher fremd an in unserer individualistisch geprägten Gesellschaft, wo man sehr stark nach dem Lustprinzip lebt. Was will ich gerade? Was passt mir? Wie geht es mir? In der Bibel ist das anders. In der Bibel geniesst Gehorsam einen höheren Stellenwert. Nicht blinder Gehorsam, aber Gehorsam aus Liebe. Darum sagt Paulus, so wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur, wo ich bei euch war, sondern auch jetzt in meiner Abwesenheit, macht weiter. Geht konsequent den Weg, den ihr als richtig erkannt habt. Geht den Weg, weil der Schlüssel dazu, in Ehrfurcht vor Gott zu leben und ihn zu verherrlichen, der liegt in unserer Bereitschaft. Jesus, ich will. Ich will. Manchmal scheint ja da, was Gott sagt, wenig Sinn zu machen. Zum Beispiel Menschen zu vergeben, die einen verletzt haben, macht menschlich gesehen überhaupt keinen Sinn. Also es wäre viel sinnvoller, denen einen Klapp zu geben. Oder? So empfinden wir. Da macht wie keinen Sinn, menschlich gesprochen. Menschen zu vergeben, die einen verletzt haben, was bringt das? Es scheint zu wenig zu bringen. Oder aber anderen zu dienen, obwohl man nur ein seltenes Merci dafür überkommt, da macht auch oft keinen Sinn. Ja, für was soll ich denn? Die sagen mir ja eh nicht danke. Wisst ihr, ich glaube eben, dass es noch eine andere Dimension gibt. Und als Christen glauben wir, dass es noch eine andere Dimension gibt, als nur da, was menschlich Sinn machen würde. Es gibt eine ewige Dimension. Und von dieser ewigen Dimension, von Gott her, macht es eben Sinn. Macht es eben Sinn, Sachen zu machen und Schritte zu gehen, wo wir vielleicht im Moment nicht verstehen, was es bringt. Aber wir vertrauen darauf, dass es richtig ist, vor Gott den Weg zu gehen. Moral Revolution. Macht das Sinn, bis zur Ehe zu warten? Vielleicht finde ich auch gar nie eine Frau. Wer will mich schon? Ich hatte das Glück gehabt, oder? Und dann noch wie? Aber macht das Sinn? Und jetzt hätte ich die Gelegenheit. Wieso soll ich warten? Menschlich gesprochen, absoluter Blödsinn. Mit Sex zu warten, bis man verheiratet ist. Unter Umständen wartest du das Leben lang. Aber vor Gott macht es Sinn. Und darum lohnt es sich, den Weg vom Gehorsam zu gehen. Wer das, was er als richtig erkannt hat, konsequent umsetzt, bin ich überzeugt, wird letztlich immer als Beschenkter unterwegs sein. Vielleicht nicht kurzfristig spürbar. Und oft erlebe ich das in der Situation auch nicht, wenn ich mich entscheide, ich gehe jetzt den Weg vom Herrn. Aber langfristig ist es so. Wenn ich zurückschaue auf mein eigenes Leben, muss ich sagen, es gibt viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, aus mir selber heraus, die ich bedauere. Rückblickend. Aber es gibt keine einzige Entscheidung, die ich getroffen habe, im Gehorsam gegenüber Jesus, die ich bedauern würde. Und jetzt Philipper. Die stehen vor einer besonderen Herausforderung. Sie erleben die Verfolgung. In Philipper 1, 28 ist von Widersacher gedreht, von Leiden. In Philipper 3 nennt Paulus gesetzliche Irrlehrer, die Probleme machen in der Gemeinde. Sie haben es nicht einfach. Und der Mann, der sie entscheidend prägt hat, der sie im Glauben unterstützt und gefördert hat, der ist auch nicht mehr da, um ihnen zu helfen. Der sitzt eben im Knast. Und in so einem Umfeld ist die Gefahr gross, dass man einen Weg einschlägt, der es einem vermeintlich leichter macht. Komm, wir hören doch auf, von Jesus reden. Komm, wir gehen ein bisschen geheimen Weg. Wir müssen ja nicht alle wissen, dass wir gläubig sind. Und so weiter und so fort. Komm, wir gehen Kompromisse in der Nachfolge, damit der Druck nachlässt. Die Gefahr ist ganz gross, plötzlich so zu leben, dass eben nicht mehr Jesus verherrlicht wird an unserem Leben. Und aus dieser Gefahr müssen die Philipper gerettet werden. Und der Schlüssel zu dieser Rettung, der Schlüssel zu dem Heil, liegt in ihnen selber. Diese Errettung können sie selber bewirken, indem sie sich entscheiden, das zu machen, was richtig ist vor Gott. Und ihr Lieben, das ist eine Entscheidung. Das ist oftmals eine Entscheidung. Gehorsam ist eine Entscheidung. Indem sie mit Furcht und Zittern sich entscheidet, vor dem Gott zu leben. Nicht im Sinn von, wir haben Angst vor Gott, sondern im Wissen, ich will in Ehrfurcht vor dem Herrn leben. Ich will mir immer wieder neu bewusst werden, meine Entscheidungen, die ich heute treffe, die haben Konsequenzen. Die ziehen Konsequenzen nach sich. Und zwar da in dem Leben, was meine Beziehung zu dem Gott anbelangt, aber auch im nächsten Leben, im Blick auf die Frage, ob mein Leben Frucht bringt oder nicht. Wie kannst du die Entscheidung treffen? Indem wir eins nicht vergessen. Bevor Gott durch uns wirken kann, muss Gott in uns wirken können. Gott ist es, sagt der Paulus, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und er hat gewusst, von wann er redet. Weil er sagt gerade im Römerbrief im Kapitel 7, das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Und er sagt dort, damit ich da, wenn ich eigentlich auch will, kann umsetzen, brauche ich Hilfe. Und die Hilfe, die hole ich nicht irgendwo, sondern die hole ich bei ihm, bei Christus, beim Auferstandenen, wo in mir innen wirkt. Im Hebräerbrief sagt der Verfasser in Kapitel 13, der Gott des Friedens ist es, der euch in allem Guten vollendet, indem er durch Christus in euch schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Vielleicht erinnern sich einige von euch auch noch an die Predigtserie im Sommer über die letzten Worte von Jesus, über das Gleichnis von der Rebe und vom Weinstock in Johannes 15. Und was sagt Jesus dort? Was können wir machen ohne ihn? Nichts. Gar nichts. Und so ist es mit der Nachfolge nicht anders. Wir können Jesus aus uns heraus nicht nachfolgen. Das geht nicht. Aber was wir können, ist vor ihn anstehen und sagen, Jesus, ich will. Jesus, ich will. Ich bin bereit. Hilf mir. Du in mir. Du in mir. Du musst es tun. Aber die Entscheidung, ich will, die muss ich treffen. Die kannst nicht du, die kann nicht dein Banknachbar für dich treffen. Die kann nicht deine Ehefrau oder dein Ehemann für dich treffen. Die Entscheidung kann im Fall auch nicht der Pastor für dich treffen. Die musst du treffen. Du. Und da bist du herausgefordert. So wie ich in meinem Leben auch herausgefordert bin. Das ist eine Entscheidung. Genauso wie der zweite Punkt, den Paulus anspricht, nämlich, dass wir uns entscheiden sollen, einen positiven Weg zu gehen, in dem drin, wo wir sind. In Vers 14 und 15 sagt er, tut alles ohne Murren und Zweifel. Warum? Damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet, wie Himmelslichter in der Welt. Oder, wenn man es mit dem Paulus seinen Wort aus Kapitel 1 sagen, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, dem ihr durch euer Leben zeigt, dass Christus Herr ist. Man fragt sich, warum der Paulus gerade das Murren anspricht. Sind jetzt das so furchtbare Kerle gewesen, die Philipper? Haben die so viel gemurrt? Ich glaube nicht, dass die anders gewesen sind als alle anderen. Ich glaube, der Paulus spricht das Murren an, weil gerade dann, wenn man unter Druck ist, fängt man schnell an zu murren. Ihr nicht. Ich schon. Man fängt an zu schimpfen. Man fängt an zu schimpfen über die Umstände. Man fängt an zu schimpfen über das, was in unseren Augen falsch läuft. Man fängt an zu schimpfen über die anderen. Und letztlich eigentlich auch über Gott. Letztlich auch über Gott. Ich staune immer über die Bauern. Wenn einer Grund hat zum Ausrufen, ist er der Bauer. Wo sind... Ah, da. Ein Bauer kann eigentlich immer ausrufen. Es regnet zu wenig, es regnet zu viel, es regnet zu lang, es regnet zu kurz, es ist zu warm, es ist zu kalt. Aber interessanterweise ist es so, dass wenn du als Bauer anfängst ausrufen, dass du relativ schnell bewusst bist, dass du nicht nur über das Wetter ausrufst. Sondern letztlich rufst du ja aus über den, der das Wetter macht. Und das willst du nicht. Einmal nicht als Paul. So nicht die kennen und Kette, das ist nicht das, was ihr wollt, oder? Über den Murren, wo das Wetter macht. Wahrscheinlich sagst du ihm bei dir, ich verstehe es nicht ganz, Herr. Du müsstest nur einen Schalter drücken und dann würde es regnen. Aber ich glaube nicht, dass ihr murret. Da sind die Bauern uns etwas voraus. Die wissen, wer verantwortlich ist für die Situation. Und wenn sie über die Situation ausrufen, rufen sie automatisch aus über den, der verantwortlich ist. Bei uns ist es manchmal anders. Wir fangen an, Gott die Frage zu stellen und seinen Weg, den er mit uns geht. Und wie viel Grund hat zum Beispiel gerade ein Paulus gehabt, zu murren? Er hockt im Knast. ungerecht, nur weil er das Evangelium verkündigt hat. Und jetzt sitzt er in seinem Loch und er hat alle Grund zum sagen, ich habe so genug von dem, ich mag nicht mehr, das Essen ist auch nicht gut. Stattdessen entscheidet er sich, eben nicht zu murren und nicht zu zweifeln, sondern sich zu freuen und sich die Freude an Jesus nicht zerstören zu lassen. Und diese Entscheidung, die sollen die Philippa auch treffen. Und die gleiche Entscheidung, ihr Lieben, sollen wir treffen. Ich merke, ich bin ein furchtbarer Jummeri. Danke, dass ihr nicht sagt, wir wissen es, wir haben es gemerkt. Das ist schon ein gutes Zeichen, aber ich bin ganz schnell mit Ausrufen, ganz schnell. Wenn mir etwas zu viel wird, bin ich schnell mal am Jeissen. Über alles Mögliche, fragt der Frank, der weiss das. Und manchmal tut es einem auch gut, wenn man seinen Ärger mit jemandem teilen kann. Das ist so. Manchmal tut es einem auch gut. Aber ich merke, langfristig hilft das nicht. Im Gegenteil, je länger dass man ausruft, desto verzerrter wird der Blick auf die Realität. Desto mehr Negatives sieht man. Man sieht auf einmal alles nur noch negativ. Und man findet bei allem und jedem ein Haar in der Suppe. Ich sage immer, wenn du ständig nur den Kopf schüttelst, musst du dich nicht wundern, dass du auch immer Haare in der Suppe findest. Das hat etwas, das hat etwas. Da hängt miteinander zusammen. Und vor allem, wir ehren Gott nicht mehr in dem Moment. Ich merke, ich nehme wie Gott dir, wenn ich anfange ausrufe über meine Lebenssituation. Wir verlieren unsere Ausstrahlungskraft für das Evangelium. Und der Paulus sagt, wir sollen lernen, nicht zu murren und nicht zu zweifeln, im Wissen, dadurch leuchten wir wie Himmelslichter in der Welt, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Wissen wir, murren kann jeder. Murren kann jeder. Und wenn ihr an Menschen um euch herum denkt und euch fragt, wie gehen die mit schwierigen Situationen um, dann werdet ihr merken, letztlich ist es genau das, was die allermeisten Menschen machen. Murren, ausrufen, schimpfen, den Kopf leeren. Einmal so richtig, rauslassen das Zeug. Und ich glaube, gerade da könnten wir als Christen einen Unterschied machen und leuchten. Vorbildhaft zeigen, dass man eben mit Jesus anders kann, mit solchen Situationen umgehen. Wir schütteln die Schwierigkeiten auch nicht einfach von unserem Rücken ab als Christen. Das ist mir klar. Letzten Sonntag bei uns im Gottesdienst, mit Allianz Gottesdienst, der Pastor von der Pfingstgemeinde in Brieg hat Predigt gehabt, der Godi. Und dann hat der Godi gesagt, manche Christen behaupten ja, wenn ein Christ in Regen raussteht, wird er nicht nass. Der ist so heilig und so gut, oder? Und dann hat er gesagt, aber wir wissen, dass es anders ist. Wir werden auch nass. Und er wollte damit sagen, auch in unserem Leben läuft nicht immer alles rund. Es ist, auch wir haben Schwierigkeiten. Auch bei uns ist nicht immer alles eitel Sonnenschein und Freude. Aber die Frage ist, wie du damit umgehst. Und ich sage mir, ich will als Christ anders damit umgehen. Indem ich eben sage, Herr, lass mich nicht werden wie alle anderen, die immer noch ausrufen und schimpfen. Lass mich einer sein, der auch in der grössten Schwierigkeit drin immer noch sagt, ich will einen positiven Weg gehen. Ich will anderen Menschen zeigen, dass man mit Jesus durch so Situationen durchgehen kann und dass er da ist und hilft. Ich glaube, gerade da könnten wir vorbildhaft zeigen, dass es eben mit Jesus einen anderen Weg gäbe. Die Worte, die Paulus hier wählt, wir sollen leuchten wie Himmelslichter, die reden davon, dass wir als Christen dieser Welt eben Orientierung geben könnten, wie man es anders machen könnte in einer schwierigen Situation. So wie sich auch noch dazumal Navigatoren auf Schiff an den Sternen orientiert haben, an den Himmelslichtern, so sollen sich die Menschen um uns herum können orientieren an uns. Ihr wisst noch, aus der ersten Predigt. Philippi war eine ganz bedeutende Handelsmetropole, damals eine Grossstadt, eine wichtige Stadt, ein Warenumschlagsplatz. Und sie hatten eine eigene Hafenstadt mit einem eigenen Hafen, Neapolis, wo jeden Tag x Schiffe angelegt haben. Die Philipper Christen haben das Bild sehr gut verstanden. Aber dafür braucht es eine Entscheidung. Die Entscheidung nicht zu murren. Nicht am Weg, wo Gott für uns hat, zu zweifeln, sondern den Weg mutig und trotz allem, mit Freude im Herz gehen. Das ist eine Entscheidung. Also, entscheidet euch, seid gehorsam, setzt da um, was ihr als richtig erkannt habt. Das ist das Erste, was Paulus ihnen sagt. Das Zweite, entscheidet euch, einen positiven Weg zu gehen. Rufet nicht aus, schimpft nicht die ganze Zeit, sondern bleibt Jesus dankbar und treu, auch wenn es schwierig ist. Und jetzt sagt er ein Drittes, nämlich, nehmt das, was euch geschenkt worden ist, wo ihr zum Glauben gekommen seid. Nehmt das, was euch in Jesus gegeben ist. Nehmt das in Anspruch. Euch ist so viel gegeben. Nehmt das in Anspruch. Paulus sagt nämlich, dass ihr das machen könnt. Tut alles ohne Murren und Zweifel und so weiter. Und dann sagt er im Vers 16, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Was heisst das? Das Wort vom Leben festhalten. Das Wort vom Leben, das ist sicher Gottes Wort, die Bibel. Aber ich glaube, es geht um viel mehr, als einfach nur darum, in der Bibel zu lesen. Obwohl Bibellesen natürlich auch wichtig ist. Ich glaube, der Paulus will sagen, ist, dass es viel mehr darum geht, dass wir da, was uns bei der Wiedergeburt geschenkt worden ist, in Christus, da, wo die Bibel uns explizit immer und immer wieder zuspricht, dass wir da nicht nur, einfach ein bisschen mit uns herumtragen, sondern dass wir es an uns annehmen. Dass wir es nachlassen lassen und verinnerlichen. Das Wort, das im griechischen Text da übersetzt oder auf Deutsch übersetzt wird mit festhalten, das meint so viel wie festhalten, dranbleiben, Acht haben, verinnerlichen. Schaut, wenn man in einer schwierigen Situation drinsteckt, dann ist es ja nicht nur so, dass man eben schnell mal in der Gefahr steht, drinsteht zu murren, sondern dann kommen bald mal auch Zweifel. Sicher war es für Philipper nicht einfach, an Gott festzuhalten. Und für den Paulus wahrscheinlich auch nicht. Und oftmals sind es drei Gedanken, die in solchen Situationen ganz schnell kommen. Erstens der Gedanke, wer bin ich denn schon? Zweitens der Gedanke, ich schaffe da nicht. Und drittens der Gedanke, was bringt da alles? Wer bin ich? Unsere Identität. Was bringt da alles? Unsere Hoffnung. Und wie soll ich da schaffen? Unsere Kraft. Das sind die drei grossen Angriffsflächen in schwierigen Situationen drin, wo immer wieder angegriffen werden. Ganz ähnlich wie bei der Versuchung von Jesus. Wo setzt der Teufel an, wenn er Jesus versucht? Genau an den drei gleichen Punkten. Der Teufel sagt, Jesus, du schaffst das nicht mit dem Fasten. Mach doch aus diesen Steinen Brot. Warum? Die geben dir neue Kraft. Der Teufel sagt, wer bist du schon? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann beweise es. Identität. Und der Teufel sagt, was bringt denn da alles, Jesus? Nimm doch lieber all die Reichtümer und Herrlichkeiten, die da vor dir liegen, als dich für etwas einzusetzen, was in der Ewigkeit vor dir liegt. Hoffnung. Und wisst ihr da, wenn die drei Fragen kommen, wer bin ich schon? Was bringt da alles? Wie soll ich da schaffen? Dann langt es nicht, wenn man dem einfach irgendwelche Binsenweisheiten entgegensetzt, weil die haben keine Kraft. Binsenweisheiten haben keine Kraft. Dann müssen wir dem allem etwas entgegensetzen können, wo Kraft hat und wo verhebt. Und dann musst du diesen Sachen Gottes Wort können entgegensetzen. Und zwar nicht einfach Gottes Wort im Sinn von, ich habe mal gelesen, sondern dann musst du dem können Wort entgegensetzen, wo du weißt, die habe ich verinnerlicht. Ganz tief. Ich kann mich erinnern, in einer Phase von meinem Pastor sein, bin ich extrem angefochten und deprimiert gewesen. Da ist einfach ganz viel zusammengekommen. Da war es sehr eine herausfordernde Gemeindesituation gewesen. Ich war extrem müde gewesen, weil unsere Kinder sind da noch klein gewesen. Durchwachte Nächte und es war schwierig gewesen. Dann habe ich gemerkt, es kommt der Grip. Irgendwie ist alles auf einmal gekommen und ich weiss noch, ich bin in meinem Büro gehockt Und plötzlich ist da wie eine Welle über mich gekommen. Ich habe nur noch meine eigenen Fehler gesehen. Ich habe nur noch meine Unzulänglichkeiten gesehen, meine Schwachheiten. All das, was nicht gut ist. Und plötzlich ist die Frage da gewesen, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Und je länger ich den Gedanken gewälzt habe, desto schlechter ist es mir gegangen. Geholfen hat mir Epheser 1. Plötzlich habe ich gedacht, ich muss Epheser 1 führen und Epheser 1 lesen, wo der Paulus beschreibt, wer wir sind. Und wo der Paulus sagt, du willst wissen, wer du bist, ich sage das, du bist ein Heiliger, ein Geliebter Gottes. Du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Gott hat dich wählen, Gott hat dich wählen. Bei allen Fragen, die offen bleiben, aber Gott hat dich wählen. Und die Aussagen von Paulus, die haben mich rausgeholt aus dem Tief. Weil ich gewusst habe, wer bin ich? Auf Schweizerdeutsch kann man es schlecht sagen, aber auf Hochdeutsch sagt man, ich bin sein. Ich gehöre ihm. Da bin ich. Manchmal sieht man wenig sichtbare Frucht und man fragt sich, was bringt da alles? Und dann fängt man an murren und sagt, ich bin einer weg der Einzige, der arbeitet und sich in der Gemeinde einsetzt. Alle anderen machen sich einen schönen Lenz. Ich bin ständig am Springen für das Putzteam und den Arbeitstag und die Sonntagsschule und wenn irgendwo Not am Mann ist. Und dann fragt man sich, was mache ich da? Was bringt das alles? Glaubt mir, ein Pastor hat die Frage ganz oft. Frank, wo ist er? Ja, nein. Der Frank nicht. Ich schon. Was hilft mir in so Situationen? Wenn ich merke, jetzt kommt die Frage, jetzt setzt der Teufel wieder an, genau bei dem Punkt, schlage ich 1. Korinther 15, Vers 58 auf, wo der Paulus sagt, liebe Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Der Vers, meine Bibel ist schon ganz dünn dort, weil ich den schon so viel gelesen habe. An dem will ich festhalten, gerade in Zeiten, wo ich wenig Frucht sehe. Und manchmal denkt man, ich schaffe das nicht, ich packe es nicht, mir fehlt Kraft dazu, ich fühle mich überfordert. Ich bin so schwach in mir. Ihr kennt die Gedanken vielleicht auch. Sei es als Mami mit einem kleinen Kind, sei es, weil man terminlich zu viel hat, sei es, weil da, was man machen sollte, einfach eine Nummer zu gross ist. Und du denkst, ich bin so schwach, ich pack's nicht. Was machst du denn? Schlag die Bibel auf, 2. Korinther 12, Vers 9, wo der Paulus sagt, meine Kraft ist in der Schwache mächtig. Wie kannst du in schwierigen Situationen dranbleiben, statt einfach zu murren und zu stänkern? Indem das Wort vom Leben festhaltest. Nicht einfach nur liesisch und weisch, sondern für dich persönlich in Anspruch nimmst. Und jetzt weiss ich nicht, ob du auch solche Verse hast. Verse, wo du sagst, die kommen mir zu in dem Moment, wenn der Angriff da ist. Verse, wo du merkst, die reden von meiner Identität, die reden von meiner Hoffnung, die zeigen mir, wo ich Kraft bekomme. Aber wenn du so Verse nicht hast, will ich dir Mut machen. Such dir so Verse. Unterstreich es dick in deiner Bibel. Und wenn der Moment da ist, wo du merkst, jetzt bin ich angefochten in meiner Identität, in meiner Hoffnung, in meiner Kraft, dann schlag die Stellen auf. Lies die laut vor, sprich die Worte aus, dass du dich selber hörst sagen, meine Kraft ist in der Schwachen mächtig, sagt der Herr. Und dann kannst du sagen, Herr, jetzt bin ich schwach. Danke, dass du in mir wirkst. Das kannst du sagen in dem Moment, Herr, ich weiss nicht, für was dass ich da alles mache, was ich mache, und ich weiss nicht, was es bringt. Dass du einen Vers kannst lesen, wie 1. Korinther 15, 58. Dani, du darfst wissen, deine Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Oder dass du weisst, wenn du sagst, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Ich, das Pastorli. Wer bin ich schon? Dass du in dem Moment kannst Epheser 1 aufschlagen. wo Gott dir sagt, du bist nicht einfach nur ein Pastorli. Du bist ein Heiliger, ein Geliebter, erwählt vor Grundlegung der Welt. Übrigens, der Paulus gibt im Philipperbrief Antwort auf all drei Fragen, auf all drei Kampffelder. Er sagt, wo unsere Identität ist. Er sagt im Philipperbrief nämlich, unser Bürgerrecht, das ist nicht in Fisp oder im Quatt, sondern wo? Im Himmel. Er sagt, was bringt das alles? Wo ist unsere Hoffnung? Die Frage beantwortet er auch. Und er sagt auch, wie soll ich das schaffen? Der Paulus sagt im 4. Kapitel, alles vermag ich in dem, der mich stark macht. Damit zum 4. und letzten, was der Paulus in unserem Abschnitt sagt. Der Paulus sagt nämlich nicht nur, entscheidet euch zum Gehorsam, entscheidet euch, einen positiven Weg zu gehen, nehmt da, was Jesus euch gegeben hat, auch in Anspruch, sondern er sagt, nehmt euch mich zum Vorbild. Wir haben ja schon gesehen, in Kapitel 1, der Paulus ist eigentlich parat zum Sterben und zu Christus zu gehen, das wäre weit besser, sagt er. Aber er weiß ja auch, es ist für Philippa wichtig, dass er nochmal freikommt. Er hofft auch, dass er freikommt, aber ganz sicher ist er sich nicht. Es könnte durchaus sein, dass er halt eben doch nicht mehr freikommt, dass er nicht mehr aus dem Knast kommt. Und was ist denn, wenn der Paulus jetzt trotz seinem Weg, wo er sich entschieden hat dafür, wenn er nicht mehr freikommt? Er beantwortet die Frage. Er sagt Folgendes in Kapitel 2 in unserem Text. Er sagt, wenn ich aber auch als Trankopfer und über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werden soll, so freue ich mich. Und ihr freut euch mit mir. Freut euch mit mir. Der Paulus wird in Kapitel 3 ganz fest auf sein eigenes Vorbild eingehen, das er den Philipper gibt. Aber so viel ist jetzt schon klar. Der Paulus sagt, wenn ich sterbe, ist das keine Tragödie. Ihr Lieben, das ist nicht so schlimm. Ich bin parat. Ich bin parat, mich demütig unter den Weg zu stellen, wo Gott für mich parat hat, und mich da drin zu freuen. Und genauso sollen sich die Philipper freuen. Freut euch mit mir, sagt er. Wenn es um die Frage geht, wie man in einer schwierigen Situation drin Jesus treu bleiben kann, dann ist etwas ganz wichtig, dass du Vorbilder hast. Dass du Menschen hast, die dir vorangegangen sind und die dich ermutigen mit ihrem Vorbild. Der Verfasser vom Hebräerbrief schreibt an seine Empfänger, die ja auch in der Verfolgung drinstecken, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an, ahmt ihren Glauben nach, orientiert euch an Vorbilder. Der Paulus ist so ein Vorbild für die Philipper gewesen. Und ich glaube auch du brauchst, wenn du in einer schwierigen Situation drin bist, jemand anders, der dir vorangeht und wo dir Orientierung gibt. Ein Vorbild. Und ich hoffe, du hast so jemanden in deinem Leben. Ich hoffe, du hast jemanden, wo du merkst, der ermutigt mich, der geht mir voran. An dem kann ich mich orientieren. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich in meinem Leben mit Jesus schon ganz oft aufgegeben, wenn ich nicht Menschen in meinem Umfeld gehabt hätte, die mir gehorsam und dranbleiben mit Jesus vorgelebt hätten. Menschen, wo ich ihr Leben durch Biografien kennengelernt habe. Der Hudson Taylor, der Charles Spurgeon, der Adoniram Judson, das sind so, der Charles T. Studd, das sind so die ersten Bücher, die ich gelesen habe, wo ich zum Glauben gekommen. Also die grossen Missionare, die alles gehend für Jesus, auch in schwierigen Situationen. Oder dann Menschen, die ich persönlich kennenlernen durfte. Der Gust, mein erster Pastor in der FG Rinneck. Oder Emil und Esther Meyer, ein Rentner-Ehepaar aus Wilchingen, wo mir bis heute unerkannte Vorbilder sind, wie sie ihren Weg treu mit Jesus gehen. Der Paul Timblin, von ihm habe ich euch einmal erzählt, wo nach fast 40 Jahren Dienst immer noch mit so einer Begeisterung Bibel unterrichtet. Nach 40 Jahren. Und ich habe immer gedacht, also wenn der Paul 40 Jahre lang mit Begeisterung aus dem Buch predigen und reden, dann klingt es mir vielleicht auch, habe ich viel gedacht. Wenn du nach 40 Jahren noch so begeistert bist von dem Buch und von Texten, wo du schon x-mal darüber geredet hast, dann kann ich es vielleicht auch. Mittlerweile weiss ich schon, warum das da beim Paul so ist, weil ich das auch erlebe. Mir tut es manchmal in meiner Bibel stehenden Sachen drin, die die letzten 27 Jahre noch nicht drin gestanden sind. Zumal lese ich etwas und denke, das habe ich noch nie gesehen, das ist noch nie da gestanden. Das gibt es beim Karl May eben nicht, das gibt es eben nur beim Wort vom Leben. Meine Frau, wo mir so ein Vorbild ist, wie sie immer wieder neu ihren Weg mit Jesus sucht und dient, durch alle Zeiten durch die Kleinkindphase durch die Grosskindphase durch die Mühsamphase zwischen 14 und 17. Einfach immer wieder dranbleibt. Wie kannst du dranbleiben? Wie kannst du dranbleiben, auch in schwierigen Situationen und so leben, dass Jesus geehrt wird? Der Paulus gibt 4 Antworten im Text. Entscheide dich dafür, ich will Jesus gehorsam sein. Gehauen oder gestochen. Entscheide dich dafür, ich will einen positiven Weg gehen und nicht ausrufen und umeinander heissen. Drittens, ich will da, was mir bei der Wiedergeburt geschenkt worden ist und wo die Bibel so oft an so vielen Stellen davon redet, ich will da bewusst für mich in Anspruch nehmen. Mit Kapitel- und Versangabe verinnerlichen. Und viertens, ich will mich mutig am Vorbild von anderen orientieren. Andere haben den Weg auch eingeschlagen und sie gehen dann auch. An ihnen will ich mich orientieren. Lass mich schliessen mit einem Zitat von Charles Swindle. Der Charles Swindle hat Folgendes gesagt. Und ich glaube, der Paulus hat Freude gehabt an dem Zitat. Der Charles Swindle hat gesagt, das Leben besteht zu 10% aus dem, was dir widerfährt und zu 90% daraus, wie du darauf reagierst. Ich glaube, das hat etwas. Und ich will euch Mut machen, einen positiven Weg zu gehen, egal wie die Situation aussieht. Im Wissen, es lohnt sich. Amen.